verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle. Am 2.6.2001 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag im Monat und am Donnerstag Mitte des Monats hören Sie auf NB Radio Treff 88,0 unsere Sendung Esperanto-Welle. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0. Wir haben gerade die Esperanto-Kinder singen lassen. Sonne scheine, das trifft ja das Wetter in den heutigen Tagen sehr gut. Wir wollen uns aber befassen mit Informationen quer durch das Esperanto-Land. Im Studio sind heute Stefan, Werner und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Ja, wie immer frage ich dich, Werner, was gibt es Neues von unserem Esperanto-Verein?
Ja, das Neueste ist erst einmal an alle Männer gerichtet. Heute ist Himmelfahrt, Männertag, Vatertag, wie auch immer. Ursache ist, dass das im Neuen Testament steht, dass man die Jünger Jesus begleitet haben, nur die Männer ausnahmsweise mal, und er ist dann entschwunden. Und aus dieser alten Geschichte hat man sich dann nach und nach zu diesen Wallfahrten entschlossen, die Männerwallfahrten. Und die waren ja nicht dumm, die haben dann auch ein bisschen Alkohol mitgenommen und was zu essen. Und dadurch haben wir heute den Himmelfahrtstag für die Männer. Aber nun zu deiner Frage, Werner, was gibt's Neues aus dem Esperanto-Verein? Wir haben uns im Mai getroffen, in der schönen, wunderschönen Gaststätte Uns Eck, und hatten folgenden Ablauf festgelegt, dass wir uns vorbereitet haben auf ein Stettiner Esperanto-Treffen, dann das Treffen in Prenzlau für den Juni, also für einigen Tagen, und Sprachübungen, Kurzvorträge, zum Beispiel ein Kurzvortrag war über die Kopten. Wir haben uns mal beschäftigt, sprachlich gesehen, die Kopten sind ja eigentlich die älteste überlieferte, noch existierende Kirche. Alle anderen sind ja in den arabischen Ländern, die waren ja eigentlich alle mal christlich, sind ja alle liquidiert worden, physisch oder philosophisch oder religiös. Und jedenfalls, die Kopten sind noch übrig geblieben. Vor über 1000 Jahren waren sie noch die Mehrheit in Ägypten, vor 100 Jahren war noch die Hälfte christlich und heutzutage sind nur noch 5% christlich-koptisch. Sie mussten mehrere Male ihre Sprache ändern, sie sprechen original noch das Altägyptische, dann kam das Hellenistische, also Griechisch, Altgriechisch, und im Jahr 600 und noch was, dann Arabisch, das mussten sie immer übernehmen, und das ist also das Problem der Kopten. Sie haben auch einen Papst, aber das sind jetzt andere Dinge, die sehr interessant sind, aber wir haben uns mehr über die Sprache hier oder mit der Sprache befasst, dass man also weiß, dass diese alte Kirche sich über alle Sprachveränderungen hinweg behauptet hat. Und sie sprechen zum Teil Altägyptisch, sie sprechen auch noch ein bisschen Griechisch und sie haben auch Arabisch in ihren religiösen Texten. Also eine ganz bewundernswerte christliche Gemeinschaft, die leider, wie gesagt, nach und nach verschwindet, aufgrund des Druckes, den man auf sie ausübt. Man rechnet, dass sie zurückgeht auf den Apostel Markus, der sie gegründet hat vor 2000 Jahren. So, wir haben also den Papst, da heißt es auch irgendwie, ist der 117. Papst auf dem Stuhl in Alexandria. Wir wissen, Alexandria stammt vom König Alexander im Griechischen, der mal hier die ganze asiatisch-europäische Welt beherrscht hat. So, dann gab es sprachliche Dinge, die wir hier nicht weiter ausführen. Vielleicht machen wir noch eine kleine Sprachübung, Werner, zum Schluss.
Ja.
Und wenn ich noch weiterreden darf, wir waren dann im Ende Mai in Stettin. Sie haben 55 Jahre des Esperanto-Vereins gefeiert. Eigentlich sind das 100 Jahre, aber die Polen konnten sich noch nicht entschließen, auch die deutsche Geschichte in der Esperanto-Geschichte mit eingehen zu lassen. Aber wir waren mit ihnen sehr glücklich und zufrieden. Interessant war, dass sie uns ja nicht nur liebevoll umsorgt haben mit Frühstück und Bummel durch die Stadt. Wir waren dort in der Kathedrale, sind dann auch in den Fahrstuhl hochgefahren, haben uns gesamt Stettin angeschaut. Der Turm der Kathedrale ist umgebaut mit Fenstern. Dann gab es einen Festvortrag in einer schicken Gaststätte, 55 Jahre Esperanto in Stettin. Dann Esperanto-Poesie. Da gab es einen Dichter, der nach dem Kriege sehr viel Esperanto-Poesie betrieben hat. Der hieß Jan Karvik und hat bis 1993 dort gelebt und ein sehr aktiver Freund in Stettin. Seine Losung war: Ich bin zu alt, um nur zu spielen und zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Das war übrigens von Goethe, das war seine Lebenslosung. Und wir fanden das also als ganz toll, dass die Frau Dr. Jaskowska einen Vortrag hielt, eine Medizinerin, eine Ärztin, über das Verhältnis der Deutschen und der Polen in unserer langen Geschichte, aber insbesondere im 20. Jahrhundert, und über Flucht und Vertreibung. Hat sie also sehr sachlich aufgrund eines Buches, was neu erschienen ist, darauf eben reflektiert. Ich selber habe dann einen kurzen Beitrag geleistet und gesagt, es kann nicht von Umsiedlern die Rede sein. 15 Millionen Deutsche sind vertrieben, entrechtet, enteignet worden. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Das ist nun mal leider so in der Geschichte. Wir wollen aber auch nicht, dass das wieder umgedreht wird. Wir wollen nur, dass man unsere Geschichte so darstellt, wie sie gewesen ist. Die Nazis waren ja auch nicht zart mit den besiegten Völkern, die zunächst besiegt waren. Aber alles muss aufs Tapet, um die Geschichte gut zu interpretieren. Ja, also vielen Dank unseren polnischen Freunden. Vielleicht hören sie uns im Radio. Und jetzt ist die nächste, aber machen wir erstmal Musik oder so, ne?
Ja, ja, liebe Hörer und Hörer, eine kleine Pause in unserer Rede. Wir haben heute jemand ausgesucht, einen berühmten Europäer. Und da suchen wir natürlich ein paar lustige, kurze Sachen aus. Und zwar Johann Strauss. Von Strauss spielen wir heute mal einige Polkas. Als erste die Polka Vergnügungszug. Thank you. Liebe Hörer und Hörer, wir machen weiter in unserer Sendung Esperanto-Welle und berichten weiter aus dem Esperanto-Leben in Neubrandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Lana, du hast gerade berichtet, ihr wart in Stettin. Was kannst du noch so als Auffälligkeit oder Besonderheit aus Stettin berichten?
Ja, für mich war ein Höhepunkt, dass mir eine Ikone überreicht wurde, meines Schutzengels.
Oh.
Der Ikonenmaler ist also ein Künstler, der sich nur mit Ikonen beschäftigt. Und wir sind zufällig seit Jahren bekannt, seit mindestens 5 Jahren. Und er hat öfter schon über Ikonen geschrieben. Und nun stellte er fest, dass ich also einen Schutzengel haben muss. Und hat das dann aus irgendwelchen Lexika zusammengetragen und hat den Engel gefunden, der für mich zuständig ist, der mich über die Flucht und Vertreibung gerettet hat. Ich hatte auch mehrere verschiedene andere Erlebnisse. Da ging es auch um Leben und Tod. Das letzte war Kuba, wo ich auch sehr schwer erkrankt war. Und ohne einen Schutzengel, so sagt er, wäre ich da auch nicht rausgekommen aus Kuba. Jedenfalls aus Liebe zur Sache hat er eine Ikone gemalt. Und der Esperanto-Verein Stettin hat ihn mir offiziell übergeben. Und eben ein Schutzengel. Das ist eine uralte Geschichte. Und er heißt, den Namen habe ich leider vergessen, aber er ist der Engel eines gerechten Gottes. Und wollen wir nicht weiter über Engel reden. Ich habe mich sehr gefreut, war sehr berührt. Es hat mich sehr persönlich auch angerührt. Und ich bedanke mich auf diesem Wege, dass mir so etwas zuteil wurde. Die Zeitung, die Neubrandenburger Zeitung, hat auch darüber geschrieben.
Ja, haben wir gelesen. Und wie ist es dann mit unserer Landesorganisation? Hast du da noch irgendwie Informationen?
Ja, insofern, dass wir uns am 5. Juni, also in 4 Tagen, in Prenzlau treffen. Wir haben einmal im Jahr, so ist das unser Brauch, ein Treffen in Prenzlau unseres Vereins. Das ist eigentlich gar kein Landestreffen in dem Sinne. Und wir werden dort uns einen ganzen Tag treffen, an einem Sonntag ausnahmsweise, damit auch die Werktätigen daran teilnehmen können, die werktätigen Massen unseres Landes.
Mhm.
Und wir werden dort mehrere Vorträge hören. Einen von Frau Maria Janskowska aus Stettin. Die war in Haiti vor einem Jahr als Helfer, als ärztlicher Helfer und wird uns darüber berichten, über die konkreten Erlebnisse eines Arztes vor Ort nach dem Erdbeben, nach diesem schrecklichen, durch das japanische Unglück ist das ein bisschen jetzt hier über Haiti in den Hintergrund getreten. Ein zweiter Vortrag wird sein, Prenzlau im Spiegel der Geschichte. Prenzlau hat ja eine uralte Geschichte, beginnend in der Slawenzeit, dann Garnison unter dem Kaiser und so weiter. Dann werden wir eine Fahrt machen zu einer Ökostation, die ist von der UNO unterstützt, nein, von der EU unterstützt worden. Und dort zeigt man ökologischen Landbau und Naturbehandlung auf ökologischer Basis. Und jetzt nach diesem Vergiftungswelle, die durch Europa, durch Deutschland rast, ist das umso aktueller. Ja, dann während dieser Wanderung durch diese Ökostation bei Prenzlau, da werden wir das in Esperanto uns alles anhören. Über die Natur, über die Tiere, über Land, Forst und Wirtschaft und Bau und Gartenbau.
Kannst du noch mal ergänzen, warum wir auch nach Prenzlau fahren?
Der Esperanto-Verein Neubrandenburg hat sein Einzugsgebiet aus dem alten Bezirk Neubrandenburg übernommen. Das haben wir so beibehalten, über Landesgrenzen nach Preußen, nach Brandenburg hinweg. Wir verstehen uns sehr gut über sehr lange Zeit und solange die Freunde das wollen, solange werden wir das praktizieren. Wenn irgendwann einer kommt und sagt, Schluss, wir sind jetzt richtige Preußen und nur noch Ausrichtung nach Brandenburg, Berlin, dann sind wir natürlich nicht böse und fahren trotzdem nach Prenzlau. So, das nur zur Erläuterung. Wenn uns jemand im Internet suchen möchte, Werner, wo sind wir zu finden?
Unter www.esperanto-nb.de.
Ja,
das ist die Netzseite, die wir als Verein belegt haben. Und unser René, der heute nicht dabei sein kann, der sonst auch nachher an der Technik sitzt, der hat diese Webseite hervorragend gestaltet. Der hat sich im Laufe der Jahre zu einem Spezialisten entwickelt. Ja,
ja, wunderbar.
Ja, wer den Name macht, kann man nochmal hinzufügen. Sogar offizielle Dienste bei Wikipedia.
Das Lexikon im Internet.
Ja.
Und da beschäftigt er sich mit der Esperanto-Wikipedia und auch mit der sorbischen Wikipedia. Mhm. Sorbisch ist ja auch eine andere
Sprache. Und hat dabei auch Bearbeitungsrechte. Ja.
Und hat auch Rechte da. Mhm. Das ist eine sich selbst korrigierende und sich selbst stabilisierende Organisation, Wikipedia, in Klammern, von Esperanto-Freunden gegründet. Und nach Esperanto-Prinzipien funktioniert das auch. Ja. Das ist jetzt Kontrolle. Mhm. Klammer zu.
Ja. Hast du noch weitere Informationen?
Ja, ich habe noch was zu Interhelpo. Interhelpo heißt auf Deutsch internationale Hilfe. Wir haben ganz aktive Esperanto-Freunde in Russland, die in Königsberg seit 20 Jahren wirken. Königsberg im alten Ostpreußen. Und diese, das sind Herzblut-Esperanto-Freunde. Sie geben Zeitschriften heraus, virtuelle und aus Papier. Sie haben seit diesen 20 Jahren eine ungeheure Anzahl für Esperanto-Verhältnisse, ungeheure Anzahl von Literatur herausgegeben über Esperanto-Geschichte, über Esperantologie, über russische Schriftsteller und alles Mögliche. Also sie arbeiten mit Herz und Blut für diese Geschichte. Nun ist die Frau, die Halina, sehr krank geworden. Und da sie sogenannte Berufsesperantisten sind, also sie leben vom Hand in den Mund, was durch Esperanto so reinkommt. Und nun sind sie in eine große Notsituation geraten und wir haben eine Sammlung angefangen, weltweit und hier in unserem Esperanto-Verein. Und wir sind jetzt erst einmal bei etwa 200 Euro, die wir gesammelt haben. Wir wollen das noch weiter vervollständigen und übergeben das dann einer Stiftung, die das dann an diese Kontonummer der russischen Esperanto-Freunde in Königsberg weiterleiten wird.
Ja.
Und wer also, wir haben ja hier in Neubrandenburg viele Menschen, die aus der Vergangenheit der DDR noch verbunden sind mit Russland, mit den Menschen, mit den russischen Menschen und die da helfen möchten durch eine Geldspende oder wie auch immer, da sind wir sehr dankbar. Wenden Sie sich an uns und wir kommen dann zu Ihnen. Unsere Adresse haben wir gesagt, www.esperanto-nb.de oder im Telefonbuch unter Esperanto in der Brandenburg suchen im Internet, dann findet man uns auch. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir einige wenige oder viele Spender fänden. Und das geht direkt an die betreffenden Personen. Sie mussten übrigens ihre Wohnung erstmal verlassen in Königsberg, sind nach Moskau und warten dort auf eine sehr, sehr schwere Operation.
Ja. Liebe Hörer und Hörer, ich kann das noch kurz ergänzen. Nicht nur wir hier in Neubrandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern sammeln, sondern die Zeitschrift La Onda Esperanto, ich habe nochmal nachgesehen, wird weltweit mit 700 Exemplaren vertreten und ich nehme ja an, dass sie auch aus anderen Ländern entsprechende Hilfe bekommen.
Ja, sie sind also international vertreten in allen möglichen Ländern und die erste Sammlung, die jetzt veröffentlicht wurde, sind 17.000 Euro. Das hört sich sehr viel an. Da denkt man, man kann gleich einen Schrodder kaufen. Nein, das geht darum, um ihre echte Basisexistenz, um das tägliche Überleben in diesem Russland.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir machen die nächste Pause bei unserem vielen Erzählen hier wieder mit Musik von Strauss. Und diesmal ist wieder die Polka dran. Eljen al-Magyar. Thank you. liebe Hörer und Hörer, das war die Strauß-Polka Elgin a Magyar. Jetzt geht's weiter im Text Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern und aller Welt. Und ich habe für Sie wieder im Internet und in der Zeitschrift geblättert. Wo ist meine Zeitschrift? Unsere Zeitschrift Esperanto aktuell, die für Deutschland und Österreich herausgegeben wird, für die Esperanto-Freunde. Dort ist neu drin, dass man dort auf den letzten Seiten auch Auszüge aus Kuhne bringt. Kuhne ist nämlich die Zeitschrift der deutschen Esperanto-Jugend. Kuhne heißt einfach zusammen und gemeinsam,
ja, gemeinsam zusammen.
Ja, mit dabei und so weiter. Ja, Kuhne. Einige sagen das. Mich hat das sehr gefreut, dass es ist. Man hat mal einen Einblick in die Jugendsprache, auch in Deutsch und im Esperanto. Ist mal eine kleine Abwechslung. Und so eine Zeitschrift ist ja sonst immer so richtig gediegen, wo man sagt, wissenschaftlich und genau und gut und die Experten schreiben und reden da drin. Und wenn die Jugend mal hier ein paar Seiten gestaltet, ist das auch immer sehr schön. Und das haben wir ja. Zweitens gibt es hier auch in dieser Jugendseite einen Vorschlag von Karl. Ja, wer ist überhaupt Karl? Ich heiße Karl, sagt er, und ist schon seit über einem Jahr jetzt mit dabei, mit dem Virus Esperanto infiziert. Wie ist er dazu gekommen? Er sagt, gekommen. Dieses kleine Missgeschick trug sich so zu. Auf meiner Odyssee durch das Internet entdeckte ich, dass es ja anscheinend vom Liebeslied von Bodo Watzke auch eine Version auf Esperanto gibt. Na nun, Esperanto-Version, was ist denn das? Er hat sich also informiert, ist auf Esperanto gestoßen, hat sich noch weiter informiert und hat gesagt, wunderbar. Er ist also infiziert worden und ist jetzt sogar Mitglied in dieser Redaktionsgruppe geworden. Innerhalb von einem Jahr ist er also voll dabei. Das finde ich auch sehr gut. Und sein Einfall, die Esperanto-Jugend hat ja ein Symbol. Gut, aber das, wie soll man das überhaupt verbreiten? Das sieht ja kaum jemand. Ihm ist also eingefallen, ich mache mal einen Sticker-Contest. Das heißt ja zu Deutsch ein Wettbewerb über ein Logo, das man irgendwo aufkleben oder aufnähen kann. Nicht? Ein Sticker ist ja bei den meisten so bekannt. Und da hoffen wir nun, dass da viele, viele Vorschläge kommen und dass dieser Sticker dann für die Esperanto-Jugend wirkt. Das hofft die ganze Redaktion und auch der Karl, der neue Mann. Das machen wir etwas vom, wo ist denn mein Zettel? Karls Vorschlag. Seit 28 Saluton, wo ist denn das?
Ja, da guck mal genau nach.
Das ist es, ja, das hatte ich schon, ja. Drittens, Seite 29, da taucht Julia Hell auf und die erzählt über ihre Vorteile aus der Esperanto-Arbeit. Sie hat auch mit der Esperanto-Arbeit begonnen in einem Club oder in einer Gruppe und dort wichtige Aufgaben übernommen und die stellten fest, dass diese Arbeit bei ihrem künftigen Berufswunsch und ihrem Studium ihr Pluspunkte gebracht hat. Dadurch, dass sie solche organisatorischen aktuellen Aufgaben schon durchgeführt hat, kann sie jetzt auch im Studium viele Sachen leichter angehen und ist schon sozusagen ein bisschen vorgebildet, um bestimmte Aufgaben hier auszuführen. Das schreibt also Julia Hell hier in ihrem Beitrag in Kuhne. Auf der Seite 30 sind dann noch Xavi und Sophia und die sprechen hier über ein Erasmus-Programm. Das hat mit der Esperanto nicht direkt zu tun, ist aber ganz interessant. Das Erasmus-Programm ist ein Programm der Europäischen Union, das 1987 schon gegründet wurde. Es unterstützt Studierende, Hochschulen, Hochschulpersonal und Unternehmen beim Studium. Maximal 12 Monate lang. Ein Lehrgang oder ein Praktikum im europäischen Ausland wird ebenfalls unterstützt. Und unterstützen heißt hierbei die Anerkennung von erbrachten Leistungen, wird durch das European Credit wie heißt das, Transfer System, theoretisch erleichtert. Und zudem bekommt man auch eine gewisse finanzielle Unterstützung, deren Höhe jedes Jahr variiert. Je mehr Teilnehmer es gibt, umso mehr sinkt der Geldbetrag im akademischen Jahr 2010-11, betrug die monatliche Förderrate 150 Euro. Das mal ein kleiner Auszug aus dem Kuhne-Teil unseres Zeitschrifts.
Werner, hast du noch? Ja, ich habe noch was Schönes.
Ja.
Na, was heißt nicht Schönes, etwas Interessantes. Seit einigen Jahren, oder anders gesagt, in Jerusalem, das ist die Hauptstadt von Israel, findet immer am 2. Mai eines jeden Jahres der Holocaust-Tag statt. Und das ist also eine Erinnerungszeremonie in der Stätte Yad Vashem in Jerusalem. Und dort gibt es seit 5 Jahren auch immer eine Esperanto-Zeremonie.
Ja.
Und es werden dort auch Blumenkränze niedergelegt. Und dabei war bei dieser Esperanto-Zeremonie auch schon der Präsident Peres, der Ministerpräsident Netanyahu oder der Vizepräsident von der Knesset im Parlament und so weiter, die eben über Esperanto genau Bescheid wissen, die sich auch nicht schämen, mit den Esperanto-Freunden zusammen diese Feier zu begehen. Und das ist ja noch nicht lange, was Esperanto betrifft, erst 5 Jahre. Und auch die Esperanto-Bewegung hat ja auch sehr viele Opfer verloren, weil insbesondere im osteuropäischen Teil sehr viele Esperanto-Freunde Juden waren und herausgeragt haben eben, oder hat eben die Familie Samenhof, die alle miteinander umgebracht wurden. Und wir haben heute große Mühe, noch Nachkommen von Samenhof zu finden. Es gibt nur noch einen einzigen, einen Samenhof Salewski, der in Frankreich lebt und ein direkter Nachkomme ist, der Familie Samenhof. Alle anderen wurden übrigens mit einem Spezialkommando, bevor überhaupt Warschau 1939 besetzt wurde, gab es ein Vorkommando der SS, die nur sich beschäftigt hat mit dem Esperanto-Haus und mit der Bibliothek der Familie Samenhof, und da wurde alles gleich liquidiert, bevor die Besetzung eigentlich stattgefunden hat. Da sieht man also, wie weit man da mit Esperanto schon zugange war. Etwas anderes ist, dass der Pen Club, das ist ja ein internationaler Schriftstellerverband, er hat seine 45. Tagung in Slowenien durchgeführt und darin waren auch Esperanto-Freunde beteiligt. Das Thema war die Bibel in der Verschiedenheit für die Zukunft in der Schriftstellerei. Und es gab also da 30 verschiedene Literaturangebote und wie gesagt, einmal Esperanto war mit dabei. Dann gibt es in Deutschland ein Esperanto-Zentrum in Herzberg. Die haben jetzt vor kurzem eine Woche durchgeführt mit Esperanto-Ausbildung, und zwar nach dem EU-Regularium, wie man Kursusleiter ausbildet. Also wer daran teilgenommen hat, das ist erstmalig gewesen, der bekommt also ein Attest, das anerkannt ist vom Ministerium für Erziehung und Volksbildung, und er kann dann in allen Schulen und so weiter dann richtig als Esperanto-Lehrer auftreten. Ja, dann gibt es noch eine Menge über Grigelon, bevor wir die Musik hören. Grigelon ist ein Esperanto-Hotel, ein Schloss an der Loire, und da gab es ein internationales Treffen der Jungen und also der Mädchen und Jungen. Ich finde, die Knaboy kann man erstmal übersetzen. Das ist in Esperanto zusammengefasst. Und die haben dort wunderbar zusammengewirkt, haben Esperanto gelernt, Esperanto-Kultur gemacht, haben vieles erlebt. Das war also eine Verbindung mit Natur und Erlebnisse und Spiele und eben für Kinder. Und das ist also sehr gut angekommen. Und ja, das möchte ich mal sagen, weil wir immer denken, Esperanto, das können doch nur alte Leute sein. Werner, du hast eine Musik angedeutet.
Ja, wir haben uns ja entschlossen, den großen Meister Strauss in unserer Sendung als Pausenmusik zu nehmen, und als nächstes ist dran die Polka, bitteschön, eine Polka française. Thank you. sich ja gemerkt, liebe Hörer und Hörer, die CD ist anscheinend nicht mehr so ganz sauber, da gab es ein paar Aussetzer. Aber hier ist die Sendung Esperanto-Welle auf MB Radio 88,0. Wir berichten heute quer durch das Esperanto-Land, das heißt überall dort, wo Sie Esperanto-Freunde treffen und arbeiten, das bezeichnen wir als Esperanto-Land. Ich habe mal nach ein paar Besonderheiten oder Auffälligkeiten aus meiner Sicht im weltweiten Netz geblättert und habe mal so mal aufgerufen, was ist denn eigentlich aus Afrika so bekannt? Da habe ich einen Bereich gefunden, der listet sogar auf. Esperanto-Gruppen in Afrika, in Benin, 3 Gruppen, in Burundi, in der Republik Kongo, in Kamerun, in Kongolo, Brazzaville, in Nigeria, in Nigerlando, ist das noch ein Unterschied?
Niger und Nigeria sind 2 verschiedene Länder.
Ja. Niger und in Senegal, in Südafrika, 2-mal in Tansania, Togo und nochmal in Simbabwe. Und weil ich gerade sagte, Afrika, was gibt es denn da für Textnachrichten über Afrika? Zum Beispiel, das Afrika-Büro des Esperanto-Weltbundes hat eine Postkarte zugunsten des Projektes Schulen für Entwicklung herausgegeben. Die Karte zeigt eines der ersten Klassenzimmer der Schule Jules Verstraten in Kodi, Benin, die von dem Esperanto-Sprecher Jean Kodjo initiiert wurde und auch an der auch Esperanto unterrichtet wird. Oder die nächste Meldung. Die Seiten Internie, die über Esperanto in Afrika berichten, sind vor kurzem überarbeitet worden. Ja, das ist nicht so interessant. Die nächste Meldung. Esperanto-Schule in Benin bittet um Hilfe. Die Esperanto-Schule Jules Verstraten de Kodi in Benin, die nun seit 3 Jahren besteht, braucht finanzielle Unterstützung für den weiteren Ausbau. Die bisherigen 3 Klassen sind voll und es werden 3 weitere Klassenräume benötigt. Der Bau der bisherigen Räume wurde von einem französischen Projekt in Benin und von Esperanto-Sprechern aus Europa, besonders aus Deutschland, ermöglicht. Oder das afrikanische Büro des Weltbundes, oh, das hatte ich schon mal gesagt, ein weiterer Splitter aus dem Netz ist, wo finde ich den denn jetzt? Aha, hier. Esperanto ist nicht nur eine Sprache, wer schreibt denn das? Der Esperanto-Club Wiel feiert dieses Jahr 40-jähriges Bestehen. Andrea Brislauer schreibt, vor 40 Jahren gründete Hans Kestli den Esperanto-Club Wiel. 1989 hat Stanislav Pochanke das Zepter übernommen und Esperanto ist für ihn und seine Frau Barbara viel mehr als nur ein Hobby. Esperanto begleitet Barbara und Stanislav schon fast ihr ganzes Leben lang. In ihrer Freizeit lesen sie Bücher oder Zeitschriften in Esperanto. In den Ferien reisen sie zu internationalen Esperanto-Kongressen, zum Beispiel nach Japan, Frankreich oder Kuba. Und auch ihr Freundes- und Bekanntenkreis besteht vorwiegend aus Esperanto-Freunden. Kein Wunder also, dass sich die Kontakte der beiden über die ganze Welt erstrecken. Das Ehepaar hat dieser außergewöhnlichen Sprache einige zu verdanken. Zum einen war es das Interesse an Esperanto, der Grund dafür, dass sie sich in Polen kennengelernt haben, doch Barbara Franke die ersten Esperanto-Kurse bei ihrem heutigen Ehemann belegt hat. Zum anderen hat Barbara auch dank Esperanto den Weg in die Schweiz gefunden. Die ausgebildete Krankenschwester entdeckte 1972 in einer Esperanto-Zeitschrift ein Stellenangebot der psychiatrischen Klinik Wiel und wurde prompt angestellt. Und dann wohnen sie also nun beide in der Schweiz.
Ja, ich habe auch noch ein paar Splitter. In Russland, in Petersburg, St. Petersburg, hat ein Kinderfestival stattgefunden von den Esperanto-Freunden. Und die Kinder hatten den Auftrag, ein Piktogramm, also ein Bild zu schaffen. Also eine internationale Sprache ist ja auch ein Piktogramm, sind ja die Informationstafeln auf Bahnhöfen und so. Und da sollte das Wort Felicio, also Glück, ausdrücken. Und da schreibt derjenige, der das mitorganisiert hat, na ja, die Kinder haben sich mit viel Hingabe mit diesem Thema beschäftigt. aber nicht jedes ist geglückt von den Piktogrammen. Wunderbar ist, dass die Kinder mal etwas haben zeichnen können und dass sie mit Esperanto in irgendeiner Art zusammengekommen sind. Vietnam. Im nächsten Jahr findet der Esperanto-Weltkongress in Vietnam statt. Das ist der 97. Und das hat sich schon natürlich, dauert so ein Kongress, die Vorbereitung eines solchen Kongresses dauert natürlich ein paar Jahre, aber es haben sich schon sehr viele da zusammengefunden. Das Loca Comitato, also das Ortskomitee, besteht aus fast nur jungen Leuten, die auch fließend Esperanto können und die sich also sehr intensiv vorbereiten. Und hier sind einige Namen genannt, will ich nicht weiter zitieren, nur einen: Trang Animo oder Flama Floro oder Majo. Die haben sich also Esperanto-Namen, also ihre Namen ins Esperanto übersetzt. Und etwas ganz Wichtiges: unser Nachbarland Polen hatte ja vor einigen Tagen seine Mitgliederhauptversammlung. Sie haben einen neuen Vorstand gewählt und dieser Vorstand, da ist nur ein Mann und 6 Frauen. Also ganz toll, Frauen, hört hin, Esperanto-Vorstand, 6 Frauen, ein Mann und die Vorsitzende ist eine Frau. Kann man sich nur freuen und dass da so etwas in Polen wieder gelaufen ist. Eine Episode, und zwar in Brasilien gab es einen Besuch im März, da war der Präsident der USA Barack Obama dort, hat dort gesprochen, im Theater in Rio de Janeiro, und da haben natürlich auch einen Esperanto-Stand aufgebaut, dann ist er vorbei, und da er selber natürlich nicht für alles Zeit haben kann, gab es ein Obama-Double, und dieses Double war bereit, sich mit den Esperanto-Freunden dort abzulichten. Und diese Gruppe nannte sich Verda Standardo, also grüne Standarte, und sie schreiben, naja, wann kommt nun der authentische Obama mal zu uns? Ganz lustig. Ja, Werner, hast du noch was anderes?
Ja, ich habe noch was, aber wir können ruhig mal wieder Musik machen, bevor ich noch einige Splitter aus dem weltweiten Netz zum Besten gebe. Und zwar ist wieder die Strauß-Polka dran, die nächste Polka. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie unsere Sendung Esperanto Welle. Wir sind eine Redaktionsgruppe vom Esperanto Verein Neubrandenburg und senden jeden Monat 2-mal für Sie Informationen über die internationale Plansprache oder die Brückensprache Esperanto. und Hörer. Wir machen weiter auf MB Radio 88,0 mit unserer Sendung Esperanto Welle. Und ich hatte Ihnen ja schon einige Splitter aus dem weltweiten Netz vorgetragen. Wenn Sie meinen, das wären zu viele Splitter, Sie könnten ja selber mal versuchen, wenn Sie im weltweiten Netz nur das Esperanto, nur das Suchwort Esperanto eingeben. Ich habe das gestern gesehen und kriege dann 7.430.000 Antworten.
Ja, aber wenn Sie das Suchwort eingeben, Esperanto Neubrandenburg, gibt es nur zwei Antworten, nämlich zwei Telefonnummern von wichtigen Esperanto-Freunden aus der Stadt.
Ja. Ein weiterer Splitter aus dem Netz, da habe ich mal unter Esperanto gefunden, Hans-Georg Kaiser, Doppelpunkt, www.Schorschkultur. Georg heißt ja dann auch Schorsch, ne? Und dabei habe ich festgestellt, dass ich schon andere Zitate, zum Beispiel über Ipaniti, dass das alles von dem Schorsch stammt, von dem Hans-Georg Kaiser. Der schreibt hier dann, meine zweite Sprache, in der ich schreibe und übersetze, ist Esperanto. Ich hoffe, in dieser Ausgabe mit zu einer raschen und endgültigen Klärung dazu beizutragen, schreibt ihr, alle meine Esperanto-Texte und Übersetzungen, bis auf Ausnahmen, erscheinen unter folgenden Homepages unter dem Pseudonym Cäsar. Cäsar Poesio, Iperniti com Cäsar, Carapazzo, Cäsar Blogo, Blogspot, Carapazzo Panoramo und Cäsar Tradukisto. Also ein sehr aktiver Esperanto-Freund, der sich auch im Internet sozusagen breit macht. Und er bringt natürlich, was könnte auch sonst fehlen, einen Esperanto-Kurs für die Netzbesucher. Und da steht dann zum Beispiel drin, als erstes, kleiner Esperanto-Kurs, erste Lektion nach Paul Lindner aus der DDR-Zeitung Der Morgen. Frei bearbeitet von Hans-Georg Kaiser zusammen mit dem Esperanto-Club Carapazzo, der Fachgruppe Esperanto im Kulturbund Altenburg.
Oh, das ist ja toll.
Ja, und dann beginnt eben sein Kurs, aber er schreibt als erstes noch, für die, die gar nichts wissen, was ist denn Esperanto? Esperanto ist eine internationale Plansprache, die Dr. Samenhof, der Augenarzt in Bialystok, geboren und in Warschau verstorben, in den Grundzügen entwickelt und 1887 in einem kleinen Buch veröffentlichte. Sie hat seitdem in aller Welt Millionen Anhänger gefunden, viele Tausende von ihnen bei uns in Deutschland. In der DDR blieb Esperanto nach dem Verbot während des Faschismus noch bis in die 60er Jahre ein Tabu, bis schließlich der Deutsche Kulturbund auf Drängen von Esperantisten die Esperanto-Arbeit wieder aufnahm. Dieser sorgte auch dafür, dass der Kurs in der Sonntagsausgabe der Zeitung Der Morgen erschien.
Soweit mal ein anderer Splitter, liebe Hörer und Hörer. Ja. In Odessa, das ist in der Ukraine, in der Südukraine, fand in diesem Jahr wieder das traditionelle Treffen des Esperanto-Humors statt. Sowas haben wir sehr selten. Und es hat auch einen Titel, Humorino. Und daran kann also jeder teilnehmen, der in irgendeiner Weise Esperanto propagieren kann, möchte, in Form von Humor. Dazu haben wir noch viel zu wenig. Diese Humoristen sind also zusammengekommen, haben dort gewirkt, einige Tage lang. Und das Jalta Esperanto Theater hat dort, das Esperanto Theater von Jalta hat etwas vorgeführt. Und sie haben auch eine Demonstration gemacht und haben eben mit Anekdoten und Poemoi, also mit Gedichten und alles Mögliche, alles was mit Humor zu tun hat, vorgeführt. Das ist ein Foto dazu, wie man mit in der ukrainischen Sprache dort über Esperanto informiert. Etwas ganz anderes, 1. Mai, Kampftag der Arbeiterklasse hieß das mal, oder Tag der Arbeit heute. Die Esperanto-Arbeiter aus Togo, aus Afrika, aus Westafrika, haben in diesem Jahr eine eigenständige Mai-Demonstration mitgemacht. Also sie sind als Gruppe aufgetreten und haben eben sich dort diesem großen Prozessionszug angeschlossen und haben in Lomé, das ist die Hauptstadt, auch vor dem Parlament eine eigenständige Veranstaltung durchgeführt. Ganz toll, unsere afrikanischen Freunde freuen wir uns. Und dann hast du noch was?
Ich habe noch einen Splitter, das war schon alles, was ich noch habe. Den kann ich jetzt noch bringen und dann gibt es wieder eine Musik, ja? Es sind nicht nur Esperanto-Freunde, die etwas in das Netz bringen über Esperanto, sondern ich habe auch unter folgender Adresse etwas gefunden. Bayerischer Rundfunk, Online-Kalenderblatt, 17. Mai 1935, Esperanto an deutschen Schulen verboten. Schon als Jugendlicher begann Lazarus Ludovic Samenhof Esperanto zu entwickeln, eine Kunstsprache, durch die sich weltweit alle Menschen verstehen lernen sollten. Am 17. Mai 1935 verboten die Nationalsozialisten diese Völkerversöhnungsillusion an deutschen Schulen. Und es folgt in diesem Text, den ich Ihnen noch ganz vortragen möchte, ein historischer Abriss über Esperanto und Nationalsozialismus.
Ja, das ist ein Problem. Esperanto-Freunde haben auch immer ein Interesse an Nationalsprachen. Und da sag mal, was habt ihr eigentlich damit zu tun? Eine ganze Menge, weil wir ja immer wieder betonen, Esperanto wollte und will nie die nationalen Sprachen verdrängen, im Gegenteil schützen. Heute in der Zeitung, oder gestern war das, habe ich einen Artikel gefunden, einen Leserbrief. Da ging es um deutsche Soldaten, die gefallen sind in Afghanistan. Und dieser Leser, der Herr Lothar Rathay, schreibt eben, das geht er zurück in der Geschichte, 200 Jahre, und sagt, Napoleon war damals angetreten, die bürgerlichen, tollen Ideen der französischen Revolution in Europa durchzusetzen, gegen das alte Feudalsystem. Und er schlug eben vor, von Spanien über Deutschland bis Russland das durchzusetzen. Und aus diesen Völkern, die er damals besetzt hat, schlug ihn aber nur Hass der Völker entgegen. Denn er ist als Eroberer aufgetreten. Kein Volk wollte die erhofften Reformen, die wollten sie eigentlich, aber diese Reformen wollen sie nicht aus eines Fremden Hand. Unter großen Opfern wurde der Aggressor wieder in das eigene Land zurückgejagt. Und noch heute, 200 Jahre später, ehren wir die Andenken unserer damaligen Helden, also der Preußen beispielsweise. Und nun bilden wir uns also ein, schreibt er sinngemäß, dass wir nun in Afghanistan unsere Idee hineintragen können, durch unsere Helden und so weiter. Erst sollten sie nur Brunnen bohren und Schulen einrichten und so weiter. Und jetzt stellt sich heraus, dass wir dort im Kriegszustand uns befinden, in einem Land, was uns nicht anzugehen hat. Das finde ich ganz toll. Das hat auch was mit Sprache und mit Kultur zu tun. Man kann, und ich hoffe, dass alle Völker das macht, auch selber begreifen, auch die Europäer, dass eine fremde Kultur ungeeignet ist, in uns aufgenommen zu werden. Das geht nicht. Das geht nicht gut. So, Werner, wie weit sind wir eigentlich?
Wir sind jetzt bei 53 Minuten. Aha. Und ich mache jetzt die nächste Musikpause, wieder mit einer Polka von Strauss, und zwar, Moment mal, wer ist denn jetzt dran?
Raus, da haben wir nicht die richtige Hülle.
Ja, ich mache erstmal die Musik und sage es nachher.
Thank you. Pastor Werner dran. Liebe Hörerinnen und Hörer, nur eine kurze Information. Seit dem 1. Juli läuft in Dresden der 33. Deutsche Evangelische Kirchentag. Auf Esperanto nennt sich das Evangelia Forumo oder Foira, also Messe eigentlich, wo sich alle zur Schau stellen können. In diesen Tagen des Kirchentages in Dresden gibt es auch eine Esperanto oder einige Esperanto-Veranstaltungen. Es gibt dort Esperanto-Stände, aber auch eine Veranstaltung mit einem richtigen Programm, so eine Art Diskussion. Und bisher haben sich über 120.000 angemeldet in Dresden, so die neueste Information. Und man rechnet mit einer 500.000 von Gästen, die mal so reinschauen. Ja, wir wünschen also den Esperanto-Freunden beim Kirchentag alles Gute, viel Erfolg und unsere Herzen sind bei Ihnen. So heißt ja auch diese Losung des Kirchentages. Werner, jetzt geht's weiter.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Sendung und ich möchte nochmal die Daten bekannt geben. Wir wiederholen diese Sendung am 6.4.2011 um 15 Uhr und wir planen unsere nächste Sendung Esperanto-Welle für den 15.6. um 16 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88,0 war Werner Levin.